Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ungleichheit. Dass es in einer Gesellschaft ein Oben und auch ein Unten gibt. Und wie wenig über dieses Unten oft bekannt ist. Darauf schauen wir im Deutschlandfunk ja das gesamte Jahr über in unserem Jahresthema der Denkfabrik. Ein Konzept, das versucht, die Diskriminierung von Menschen unten zu beschreiben, ist das des Klassismus. Und weil es gerade generell einen kleinen Boom erlebt, jetzt ein wenig Definitionsarbeit. Paul Kota berichtet, woher kommt es, das Konzept des Klassismus, und warum spielt Aktivismus in seiner Entstehungsgeschichte eine wichtige Rolle?
Wenn man eher in der Armutsklasse aufwächst oder Arbeiterinnenklasse, dann weiß man halt schon früh, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und da ist schon viel Wissen durch eigene Erfahrung vorhanden.
SozialwissenschaftlerIn und AntidiskriminierungstrainerIn Frances Seeg forscht seit Jahren zum Thema Klassismus.
Ich würde zunächst ganz kurz die Frage beantworten, was ist überhaupt Klassismus, da das ja immer noch ein Begriff ist, den viele gar nicht unbedingt kennen. Also Klassismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder der Klassenzugehörigkeit. Das ist eine relativ unbekannte Diskriminierungsform, obwohl sie natürlich unsere Gesellschaft ganz grundlegend prägt.
Klassismus richtet sich etwa gegen erwerbslose und einkommensarme Menschen, gegen ArbeiterInnenkinder oder Wohnungslose. Und das auf sehr vielfältige Weise.
Also grundsätzlich sind immer zwei Dimensionen angesprochen.
So Christina Möller. Die Soziologin forscht an der Fachhochschule Dortmund zu Fragen der sozialen Herkunft.
Das ist einmal eine sehr materialistische Perspektive eben auf die kapitalistische Klassengesellschaft. Also mit Fokus auf deutliche ökonomische Ungleichheiten zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Klassen und auch damit verbunden mit ungleichen Lebensbedingungen und Teilhabechancen. Damit auch verbunden ist immer eine Perspektive symbolischer und kultureller Abwertungen von unteren Klassen. Das heißt zum Beispiel die Aberkennung ihrer Leistungen oder auch die Abwertung ihrer Kultur und ihrer Lebensweisen.
Christina Möller kritisiert. Das Konzept schaue explizit auf beide Dimensionen, die ökonomische und die kulturelle. Praktisch stehe jedoch häufig nur die symbolische Ebene im Fokus.
Man kann eben Klassismus nicht beheben, indem man nur fordert, wir brauchen Anerkennung für die unteren Klassen, für ihre Lebensweisen und für ihre Leistungen. Denn untere Klassen leben teilweise wirklich unter sehr ärmlichen Verhältnissen in unserem reichen Land. Und das muss prinzipiell in den Fokus geraten, dass also diese Ungleichverteilung von Kapital das Grundproblem an der ganzen Sache ist.
Der Soziologe Philipp Schäfer forscht an der Fachhochschule Düsseldorf zur Theoriegeschichte des Klassismuskonzeptes. Hinter den Diskussionen um Anerkennung versus Ausbeutung steht für ihn eine Auseinandersetzung zweier Denkschulen, die maßgeblich zur Entstehung des Klassismusbegriffs beigetragen haben.
Wir nehmen jetzt einfach mal wirklich so ganz plakativ Pierre Bourdieu, Karl Marx. Beide beschreiben im Prinzip das kapitalistische System und die Dynamiken, die daraus entstehen.
Während Karl Marx aus einer Makroperspektive schrieb, also Ökonomie und ungleiche Produktionsverhältnisse in den Blick nahm, habe der französische Soziologe Pierre Bourdieu vor allem die Auswirkungen des Kapitalismus auf das Individuum untersucht. Seine Theorie der Kapitalarten sei besonders hilfreich, um den Zusammenhang verschiedener Diskriminierungsdimensionen zu verdeutlichen.
Das ökonomische Kapital kann man sich vorstellen als Geld, Land, HausbesitzerInnen. Aber auch, wenn man ein Monet zu Hause an der Wand hängen hat, ist das auch ökonomisches Kapital. Um den Monet zu verstehen, braucht man aber dann kulturelles Kapital. Das heißt, sowas wie Bildung. Das soziale Kapital ist jetzt ein bisschen verkürzt, ne? Aber im Prinzip so ein bisschen als Vitamin B zu verstehen. Also nehmen wir mal an, man macht eine Ausbildung oder man studiert und während des Studiums muss man irgendwie ein Praktikum machen. Über die sozialen Kontakte, das soziale Kapital, kommt man in eine Position, wo man ein Praktikum machen kann. Und vielleicht kann man da nachher dort dann auch arbeiten.
Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital hängen also eng zusammen, so Schäfer. Wer, wie viele Menschen aus der Armuts- oder ArbeiterInnenklasse, von mindestens einer dieser Ressourcen ausgeschlossen ist, kann kaum oder nur sehr schwer andere Kapitalarten anhäufen. Die Folge: Wer reich ist, bleibt reich, wer arm ist, bleibt arm. Klassismus ist für den Soziologen daher eine Form der strukturellen Diskriminierung. Das unterstreicht auch SozialwissenschaftlerIn Frances Seeg und betont zugleich, Klassismus ist längst nicht nur ein theoretisches Konzept. Das zeigt gerade seine Entstehungsgeschichte.
Es ist eigentlich gar kein Konzept, was aus der Wissenschaft kommt, sondern es ist ein Konzept, was sehr stark innerhalb der Frauen- und Lesbenbewegung entwickelt wurde.
Bereits in seinen Ursprüngen bewegte sich das Klassismuskonzept an den Schnittstellen von Wissenschaft und Aktivismus, Theorie und Praxis. Von diesen Anfängen berichtet auch Philipp Schäfer.
Natürlich ist es das erste Mal prominent aufgetaucht in diesem Bürgerrechtsbewegungskontext der 1970er Jahre in den USA. Und da waren es dann vor allen Dingen die Lesbengruppe Furies und im deutschsprachigen Raum die sogenannten Prolo-Lesbengruppen.
AktivistInnen mit proletarischem Hintergrund kritisierten die Dominanz bürgerlicher MitstreiterInnen und schlossen sich solidarisch zusammen. In Deutschland gründeten sie ein anonymes Konto für Lesben in Geldnot und traten in Austausch über Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihrer Klassenherkunft.
Diese bezog sich darauf, dass sie ausgeschlossen wurden, weil ihre Sprache nicht eloquent genug war oder ihr Lebensstil halt eben nicht passte. Also in beiden Gruppen, den Prolo-Lesben-Gruppen und den Furies, bilden sich sozusagen Untergruppen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, und diese wurde dann auf ihre soziale Herkunft zurückgeführt. Und das nannten die dann Klassismus.
Was ich schwierig finde, ist, dass wirklich die feministische Entstehungsgeschichte des Begriffs einfach ignoriert wird.
Frances Seeg zufolge verschließt das auch einen Blick auf die besonderen Vorteile des Klassismusbegriffs, nämlich Intersektionalität, also die Verschränktheit und das Zusammenspiel verschiedener Diskriminierungsformen aufzuzeigen.
Wenn man sich dann anschaut, wer ist denn in Deutschland von Armut betroffen, dann sieht man ja, dass es da oft Mehrfachdiskriminierungen gibt. Also dass beispielsweise alleinerziehende Mütter sehr oft von Armut betroffen sind oder psychiatrieerfahrene Menschen, Menschen aus Ostdeutschland, Menschen, die chronische Krankheiten haben, Transpersonen oder auch Menschen, die Rassismus erleben. Und das ist natürlich daher auch eine Möglichkeit, stärkere Allianzen wieder zu bilden zwischen unterschiedlichen Kämpfen.
Für Seeg ist das Klassismuskonzept deswegen keine rein universitäre Theorie. Aufgrund seiner Tradition muss es auch als aktivistischer Begriff verstanden werden. Daher werde stark diskutiert, ob der Begriff überhaupt in Universitäten getragen werden solle.
Weil natürlich Theorien, die aus sozialen Bewegungen kommen, dann auch aufgesogen werden und kommodifiziert, also dann vielleicht auch ihren radikalen Bestand verlieren können. Das ist natürlich auch eine Frage, kann man überhaupt Klassismusforschung an Universitäten machen? Ist es nicht an sich schon klassistisch?
Die Perspektive Betroffener müsse ins Zentrum gerückt werden. Ihr Blick sei unersetzlich, um das Thema zu durchdringen.
Die Frage von dem Erfahrungswissen, also insbesondere in der Klassismusforschung, geht es ja auch um gelebte Widerstandserfahrung und Unterdrückungserfahrung. Insofern finde ich die ganz zentral.
Bis auf wenige soziale AufsteigerInnen haben Menschen, die von Klassismus betroffen sind, oft keine Stimme, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Unterstreicht auch Soziologe Philipp Schäfer.
Und das ist halt eben das Problem, dass Dinge immer erst dann wahrgenommen werden, wenn ProfessorInnen, JournalistInnen oder dergleichen darüber erzählen.
Klassismus als Diskriminierungsform. Eine theoretische Spurensuche von Paul Kota war das. Der dritte Aufschlag unserer Serie aus Kultur- und Sozialwissenschaften zur Denkfabrik 2022. Von der Hand in den Mund leben. Kommende Woche hier in der Sendung dann über die Anfänge der Armutsforschung. Und noch mehr gibt es online unter denkfabrik.deutschlandradio.de.